Gnade und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Um gleich einmal mit der offenen Tür ins Neujahrshaus zu fallen, liebe Gemeinde im Dom, wann haben Sie zuletzt einmal eine Meinung geändert, von der Sie selbst sehr überzeugt waren? Das ist jetzt keine alljährliche Frage nach den guten Vorsätzen, auch wenn ich es durchaus als Stärke empfinde, wenn Menschen das können, also dazu stehen, dass sie geirrt haben oder etwas unzureichend eingeschätzt. Sich prüfen und ehrlich machen, allemal öffentlich, das ist eher selten in diesen Tagen. So also, wann haben Sie zuletzt Ihre Meinung geändert? Damit beginnt die Moderatorin den Abend bei einem der Verständigungsorte dieser Aktion, die die Evangelische Kirche und Diakonie gemeinsam auf den Plan gerufen haben. Wir befinden uns in einem Landgasthof eines Dorfes in Schleswig-Holstein. Und die Menschen dort sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Es liegt Konflikt in der Luft und große Unzufriedenheit aller Orten. Über die Bürokratie, die Politik des Landes und wenn wir schon dabei sind, auch über die Kirche im Dorf. Und so sitzt man mit missgelaunt an den Tischen sich gegenüber und grummelt vor sich hin. Die Meinung ändern. Man merkt, wie die Frage etwas auslöst. Die Moderatorin erklärt dann auch unverdrossen, wie es geht. Jede und jeder redet mindestens 4 Minuten. Keiner unterbricht und man bezieht sich nicht aufeinander. Klare Regeln und faszinierendes Ergebnis. Binnen kürzester Zeit ändert sich die Atmosphäre. Vieles kommt auf den Tisch und nach 1,5 Stunden erscheinen erste Lösungen am Horizont. Zwar heiratet man einander jetzt nicht gleich, aber zumindest scheiden lassen möchte man sich nicht mehr. Prüft alles und behaltet das Gute. Die Jahreslosung, die uns der Apostel Paulus im Brief an die Thessalonicher beschert, hat mich sofort an diese Szene und an diese Situation erinnert. Denn nichts anderes fand in diesem Dorfgasthof statt. Im Gespräch alles und jeden prüfen. Denn wenn das keine Prüfung ist, 4 Minuten am Stück reden, machen Sie das mal. Und dann 20 Minuten zuhören, machen Sie das mal. Und dann andere Meinungen aushalten, womöglich dann doch einlenken und zugeben, dass doch nicht alles so schlecht ist. Etwa, dass man nie ausreden kann, dass die eigene Meinung keinen interessiert, dass die da oben tun, was sie wollen und was ich nicht will. Und man ja selbst sowieso gar nichts machen kann. Da kann man nichts machen, das ist ein gottloser Satz, sagte einst eine kluge Theologin. Und sie spricht mir in diesem neu beginnenden Jahr aus der Seele. Da kann man nichts machen, nichts ändern, nichts glauben, nichts hoffen, nichts lieben. Das ist nicht nur resignativ oder gar nihilistisch, sondern Luxus. Diesen Luxus der Hoffnungslosigkeit können wir uns nicht leisten, liebe Geschwister. Politisch nicht, wirtschaftlich nicht und kirchlich schon gar nicht. Man kann jede Menge machen, bewegen, denken, glauben, neu aufrichten, fühlen, hoffen. Prüft deshalb alles und das Gute behaltet. Wir sind doch nicht auf der Welt, nichts zu beschicken. Wir sind dabei mit den Gnadengaben Gottes, mit denen wir gesegnet worden sind, das uns nur Mögliche auf den Weg zu bringen, damit die Menschen nicht nur in diesem Lande in Würde leben können, damit die verwundete Erde gesunden und unser Land ein freies, ein demokratisches Land bleiben kann. Prüfet alle, wie das gehen kann, damit es gut ausgeht mit uns. Das ist doch mal eine Ansage zum neuen Jahr, oder? Seht zu, tröstet, tragt die Schwachen, Betet, seid fröhlich, seid dankbar, seid geistreich, verachtet keinen. 14 Imperativen in 7 Versen haben wir eben gehört. Junge, Junge. Als non-direktiv kann man Paulus nun wahrlich nicht bezeichnen. Aber als klar, als einer, der Orientierung gibt, indem er die Lebensklugheit der guten alten Gebote Gottes in die Mitte stellt und nicht sein Ego. Paulus ist kein Moralist, der es immer ganz besonders gut weiß, wie man es gut macht und sehr gern möchte, dass man das auch gut sieht. Nein, Paulus ist vor allem eines, ein freier Christenmensch, aufrecht, der sich überprüft, und das heißt, der sein Gewissen prüft, ob es wahrhaftig ist, was er redet, was er denkt und tut. Und das, liebe Geschwister, ist der Kern unseres Glaubens, dem nachzutun. Ziel und Weg auch seiner Existenz war es eben, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und deshalb gilt sie allen, diese Freiheit. Ihr seid frei zu entscheiden, liebe Geschwister, täglich Gutes zu bewegen. Und dabei eines natürlich auch zu tun, das Böse zu erkennen und zu benennen, um es mit dem Guten zu überwinden. Jeden Tag geht das. Aus diesem Geist der Freiheit heraus schreibt Paulus seinen Brief an die Thessalonicher ungefähr 50 nach Christus. Die Gemeinde in der aufstrebenden Metropole und Hafenstadt Thessaloniki wächst. Allerdings mit ihr auch die Konflikte. Noch ist der Zusammenhalt groß. Gar nicht selbstverständlich sitzen doch in den Gotteshäusern aufs Engste gedrängt zusammen der Hafenarbeiter neben Bankier, Prostituierte neben dem Knaben aus gutem Hause, die Schlechtriechenden neben den Parfümierten, Juden, Griechinnen, unzählige Ethnien und Lebenskulturen. Eine Gemeinde in einer Einwanderungsgesellschaft eben. Divers ohne Ende, damals schon. Konflikte gibt's klar, wie heute. Und Paulus rät zur Besonnenheit und sagt etwas sehr, sehr Schönes dabei. Seid dankbar füreinander. Allein die Wertschätzung als Prinzip. Die Wertschätzung ist das Prinzip, das den Menschen nämlich zum Guten und zum Leuchten bringt. Ja, Geduld braucht's dafür, vor allem aber auch den Blick für die Schönheit im anderen Menschen. Also eine Haltung, den Unterschied zu bemerken und zu achten, um sich mit dem Unterschied zu befreunden. Eben gerade nicht. Gepöbelte, dauerempörte Abwertung der anderen oder des Fremden, was ja vielen im Moment Angst macht und die Schwachen schwächt. Im Gegenteil, Paulus will, dass die Menschen sich Zeit nehmen, um an den Tischen zu reden, sich versöhnen, dass sie sich des Lebens freuen, dass sie beten und die Gnade Gottes sich gewahr werden. Das ist das Gegenteil von We want you to panic. Aber auch das Gegenteil von nach uns die Sintflut. Mit seinem Alles zu prüfen, mutet Paulus uns vielmehr zu, lebensbejahend und vertrauensvoll weit zu denken, herzensoffen eben und neugierig wahrzunehmen, mit einer unaufgeregten Gelassenheit und inneren Distanz, was es alles so gibt in der Welt. Das Gewöhnliche und Ungewöhnliche, die Verhaltenskreativen, die an den Rändern und in der Mitte sowieso, aber auch die Verlorenheit von so vielen und die Traurigkeit dieser Tage, das Leid in dieser Welt, das oft so furchtbar sinnlos scheint. Wie gut, dass wir eben die Kollekte für Gaza gesammelt haben. Man stelle sich mal vor, wie das wäre. Nicht gleich Bescheid über all das zu wissen, sondern erst einmal zu prüfen, Nicht von Äußerlichkeiten auf das Innere zu schließen, nicht von vornherein alles besser zu wissen und auch nicht zu wissen, was gut ist für die anderen oder viel zu einfache Lösungen für komplexe Probleme zu haben. Nein, sich Zeit nehmen und zuhören, verstehen wollen, tiefer durchdringen, worum es eigentlich geht. Und dann gemeinsam das Gute behalten. Paulus hat immer die Gemeinschaft im Blick, prüft und behaltet, Plural, gemeinsam. Tja, und wie kann das in so einer Gemeinschaft gelingen? Allemal in einer so individualisierten, hochdifferenzierten, vielstimmigen und missstimmigen, wie wir merken, Gesellschaft, wo viele ja überhaupt nicht einsehen, ihre Meinung befragen zu müssen oder gar zu ändern. Und zwar, weil die eigene Meinung, die eigene Meinungsfreiheit, meine Freiheit die einzig gültige ist. Die der anderen ist mir herzlich egal. Wie in so einer Gesellschaft der Egos zusammenkommen? Wie gelingt mehr Zusammenhalt in der Meinungsverschiedenheit? Das ist ja allerorten das Programm in Politik und Kultur, aber auch in Kirche mit unseren Spannungen und der dringenden Aufgabe einer Kulturveränderung. Wie kommen wir alle dahin, hin zu einem gnädigeren Ton und größerer Sachlichkeit und einem achtungsvollen Miteinander, das Lösungen findet, auch wenn man unterschiedliche Meinungen vertritt? Und nimmt man Paulus ernst, kann solch Zusammenhalt hier genauso wie in Thessaloniki nur nicht bedeuten Vereinheitlichung, Vereinheitlichung des Diversen, Einebnung von kulturellen und inhaltlichen und religiösen Unterschieden. Wie und warum auch, wenn sie doch alle das Leben auf ihre Weise lieben und es schützen? Denn, so Paulus, der Liebe, der Menschenfreundlichkeit Gottes auf die Erde zu helfen, das ist universal zu allen Zeiten und an allen Orten der Maßstab des Guten. Nächstenliebe heißt das, fern oder nah, gegenüber klein oder groß, schwach oder vermögend. Das ist gut so, schreibt Paulus gleich in den ersten Versen seines Briefes. Ich danke dem Herrgott dafür, dass es euch gibt, schreibt er. In eurer Vielfalt, mit eurer Herzlichkeit und der Fähigkeit, Brücken zu bauen und in all dem Christus zu lieben. Gut so. Summa, eine gute Jahreslosung gerade auch für ein Wahljahr. Man prüfe genau, wer zur Menschenfreundlichkeit fähig ist und ordne es ein, wenn Extremisten Nächstenliebe nur fürs eigene Volk fordern. Ja, eine gute Jahreslosung für überhaupt diese krisenhaften Zeiten, in denen das Böse, nicht zuletzt in Magdeburg, unserer Seele so zusetzt. Und ich höre Paulus besonnen bleiben, liebe Geschwister, nicht der Angst und der Wut die Macht überlassen, sondern mit Offenheit und Freiheit die Fülle menschlicher Möglichkeiten prüfen. Das ist doch etwas unerhört Ermutigendes. Dieses Zutrauen in die Tischgespräche unseres Lebens und die Entscheidungsfähigkeit fürs Gute. Die klare innere Orientierung dabei an Jesus Christus. Das alles empfinde ich als enorm hilfreich und tröstlich für dieses Jahr, das frisch vor uns liegt und kein leichtes werden dürfte. Ja, es bleiben viele Probleme. Doch Kopf in den Sand ist keine Lösung. Und auf einmal einer gefassten Meinung beharren, wider aller Vernunft, auch nicht. Also braucht es mutige Menschen, liebe Geschwister, beherzte Christenmenschen, die Aufbrüche wagen und die hoffnungstrotzig all ihre Gnadengaben zur Verfügung stellen, damit die Ausgebombten Hoffnung bekommen, die Obdachlosen ein Zuhause, die Hungernden Brot, die Geflüchteten Schutz. Die Kranken einen Arzt, die Kinder eine Lehrerin, die Geschlagenen eine Zuflucht und die Unzufriedenen eine Zuhörerin. Man kann so viel machen, jeden Tag neu. An diesem Tag, heute übrigens ist in Hamburg, direkt vorm Rathaus vor einer Stunde, an dem großen Chanukka-Leuchter der jüdischen Gemeinde, die letzte der 8 Kerzen entzündet worden. Dieses Jahr feiern wir ja mit Weihnachten und Chanukka unsere Lichtfeste christlich-jüdisch nahezu zeitgleich. Und wie an jedem anderen der vergangenen Tage wurde laut und fröhlich gesungen, gebetet, begleitet von Segenswünschen des Rabbiners für die Stadt. Es ist gut, sagte er jeden Tag, dass wir zusammenkommen, dass wir uns nicht zurückziehen und uns als jüdische Menschen vor Angriffen fürchten. Und es ist gut, dass alle Religionen hier zusammenstehen. Christen, Muslime, Baha'is, Jüdinnen und Juden. Und dass wir einander zurufen, Shalom, in diesen Zeiten. Wir feiern die Hoffnung und das Leben unbeirrt und seht zu, seht das Licht der 8. Kerze, das Licht wird über die Dunkelheit gewinnen. In seinem Licht und seinem Frieden prüfet alles und das Gute behaltet. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein gutes, lichtvolles, gesegnetes neues Jahr 2025 und Shalom. Amen.